Shouldn't have come. I'm too nice. This is what happens when you try to be nice. Who wants to know what they're listening to in there?
Yep.
Still not interfering, are we?
Oi! The alien assassin started it. Have to go analog. I need oil, water, tree bark, a saucepan, 9 containers, an old newspaper, a touch of oxbit, a chicken poo, and a biscuit.
Bagsy, not chicken poo.
Why a biscuit?
I love biscuits. Never did this when I was a man.
Doctor, you and your jokes?
Yeah, that's right. My references to body and gender regeneration are all in jest. I'm such a comedian.
Comport 680 Inside. Hallo und herzlichen Glückwunsch zum 680. Comport, den ich am heutigen, es ist, wenn man alles in Kiewitz mal aufnimmt, anfangs auch noch richtig böse dunkel, Freitag, dem 30. November 2018, Tag 334, KW 48, nächster Augenarzttermin, halbe Stunde weg, aufgenommen habe. Die Intros entstammen alle der 6. Folge aus der 11. Staffel von Dr. Wer noch gleich. Too nice, still not interfering, and a biscuit, when I was a man. Was ihr hier wieder auf und in die Ohren bekommen könnt, sind die üblichen 3 Teile, bestehend aus 2 Teilen, wo ich politische Meldungen und keine Augenarztmeldungen reingeklebt habe. Ein eher technisch orientierter Teil, in dem eine auf dem Mars gelandete Sonde, der ich einen Titel verpasst habe, und Augenmeldungen drin vorkommen. Was davon ihr jetzt konkret hören könnt, wenn ihr am Stück weiterhört, ist dann Teil 2, Politik, die zweite Hälfte, wo ich ein paar Regierungs- und ein paar Wirtschaftsmeldungen rein nominiert habe. 5 Grad, Passing Cloudsige. Quite cool greetings. Die 5 Grad Combat Level jetzt W1. Wind macht 20 km/h aus dem Saus und wir haben immer noch keine Visibility. Ich würde sagen, heute ist Ausflugsneise. Oder bei Weser Pro ist es Stand 6.30 Uhr. 5 Grad Overcast, Feels Like 2, Taupunkt 1, Humidität 74%, Druck 1009, vom Gerät gemessen jetzt 1008. Der Wind macht irgendwas zwischen 13 und 22 km/h. So. Und dann kommen wir da mal bei der Regierung an, bei der Bescheuerten, die da mit einem Syrschluss losgeht, den ich letzte Woche auch schon als Twitter-Meldung aus den DLF-Nachrichten mitbekommen hatte, weil Asylrecht. Seehörster lehnt Abschießung nach Syrien kategorisch ab. Bundesinnenhörster Seehörster hat nämlich die Abschießung von abgelehnten Asylbewerbern nach Syrien kategorisch ausgeschlossen. Es gelte auch für straffällig mit... Ach, auch in Frankreich ist es jetzt verboten, seine Kinder zu schlagen. Das war bisher noch erlaubt. So, also gilt ja auch für straffällig gewordene Flüchtlinge, sagte der CSU-Politiker einem Magazin. Ein Lagebericht des drauswärtigen Amtes zu Syrien sei plausibel. Nein, echt. Na, also, weil wenn der Seehörster behauptet, irgendwo in Syrien wäre es sicher, dann hätte ich gesagt, so ja, auf welcher Erkenntnis basiert denn sowas? Also, das sogenannte drauswärtige Amt sagt ja die ganze Zeit so, ja, sie haben aber gar keine eigenen Erkenntnisse, weil sie haben ja gar keine Botschaft. Ja, warum sie sich dann zu irgendwelchen angeblichen Giftgasangriffen ins Benehmen setzen können, ist eine überaus spannende Frage, auf die mir jetzt so spontan sich noch keine Antwort in meinem Hirn manifestiert hat. Aber da wird es bestimmt eine gute Antwort drauf geben. Ich kenne sie nur nicht. So, also, im Wahlkampf um den zukünftigen CDU-Vorsitz hatte Generalsekretärin Krampf-Knarrenbauer kürzlich rumgeblubbert. Ja, Gott, was die zukünftigen CDU-Vorsitzenden Kandidaten da so rumblubbern, die labern ja auch Scheiße aus Körperöffnungen, aus denen üblicherweise andere Sachen fallen sollten. Na, also von daher, ja, das nehmen wir einfach gar nicht zur Kenntnis, weil da ist nichts drinne, was man zur Kenntnis nehmen sollte. Insofern... Ja, also dem Seehörster ist dann auch aufgefallen, dass er keine konkurrierenden Berichte aufweisen kann, in denen irgendwie sinnvoll behauptet wird, in Syrien sei doch irgendwas irgendwo irgendwie sicher. Und von daher, ja. So, Teilfrist, Freitag um 11. Möglichkeit zur befristeten Teilzeit kommt Anfang 2019. Millionen Sklaven in Deutschland bekommen aber Anfang kommenden Jahres ein Recht auf zeitlich befristete Teilzeit. Bundesrat liest dazu ein Gesetz der Bimbis-Regierung zur Einführung solch einer Brückenteilzeit passieren. Vereinbarte Arbeitszeit kann für 1 bis 5 Jahre verringert werden. Da müssen die Sklavenhalter die Rückkehr in Vollzeit ermöglichen. Bla bla. Gilt in Unternehmen mit mindestens 45 Beschäftigten, wenn der Mitarbeiter mindestens ein halbes Jahr in dem Betrieb ist. Bla. Die komische Brückenteilzeit. Es mag Leute geben, für die das eine Idee ist, wenn sie zum Beispiel junge Familien sind und sich eben mal eine Weile besser um den Rest der Familie kümmern wollen, indem sie nicht die ganze Zeit auf der Arbeit verbringen. Insofern, ja, kann ich mir schon vorstellen, dass es Leute gibt, denen das hilft. Für mich also nicht. Gut, mal davon abgesehen, ich hatte mir damals auch nicht aussuchen können, ob ich Teilzeit mache. Inzwischen möchte ich die Freitage ja nicht mehr hergeben. So, dann gab es eine Umweltklage. Freitag 19 Uhr, Umweltschutz, Klage gegen Bimbis-Regierung. Umweltschützer gehen nämlich juristisch gegen die Bimbis-Regierung vor. Mehrere Organisationen und Einzelpersonen haben Klage beim Bundesverfassungsgericht eingeworfen. Ihr Vorwurf, der Staat versagt beim Umweltschutz. Ein Gerichtssprecher bestätigte den Eingang der Beschwerde. Ein Magazin behauptet, der Bund für Umwelt und Naturschutz, der Solarenergieförderverein sowie 11 Einzelkläger gingen davon aus, dass Deutschland seine Klimaziele für das Jahr 2020 sicher verfehle. Ja, das hat ja Gerüchten zufolge eine Bundesregierung schon nahegelegt. Sunrise, by the way, in 1 hour. Also, damit verletze der Staat seine Schutzpflicht für Leben, Gesundheit und Eigentum der Bevölkerung, argumentiert nun das Klagebündnis. Ist noch gar nicht klar, ob der Klage irgendwie Gehör zuteil werden wird oder ob sie als nicht hinreichend substanziiert abgelehnt wird oder ob sie irgendeinen Formalien-Schritt nicht erfolgreich überlebt. Insofern, ja, es gibt da ein Stück Papier, was im Bundesverfassungsgerichtsgebäude irgendwo existiert. Und sollte sich das Gericht mit der Klage befassen, befasst das Gericht sich mit der Klage. So, schon wieder Ausflugschneise. Von hier aus ist mir das ja Wurst. Das hat einen Grund, dass ich nicht in Langenhorn selber aufnehme. So, Heil 4. Sonntag 1 Uhr. Hartz IV, Heil, Klammer auf, Sibbede, will an Sanktionen teilweise festhalten. Bundessklavenhalter, Heil, spricht sich gegen eine weitgehende Abschaffung der Sanktionen bei Hartz IV aus. Er sei dagegen, jede Mitwirkungspflicht aufzuheben, faselte der SPD-Politiker einer Zeitung. Wenn jemand etwa zum wiederholten Male nicht zu einem Termin im Job könnte erscheinen, Sie meinen einen Termin, der ihm 3 Tage zu spät mitgeteilt wird? Sie hätten vor 3 Tagen hier gewesen sein sollen? Ja? Oder was meinen Sie, Herr Heil? Na, also ich fühle mich bei so Aussagen immer leicht verarscht. Ich weiß auch nicht, wie ich darauf komme, dass ich mich da leicht verarscht fühlen könnte. Aber irgendwie fühle ich mich von einer Sipperde sowieso immer verarscht. Solle dies auch weiterhin Konsequenzien haben. Unwürdige Strafmaßnahmen aber, die wirkungslos seien unter den Betroffenen, nur Angst macht ihnen, sollten abgeschafft werden. Hat der Heil gerade unter der Hand zugegeben, dass es unwirksame Bestrafungen gibt. Unwürdige Strafmaßnahmen, die wirkungslos seien und den Betroffenen nur Angst machten? Weil, Entschuldigung, genau dafür ist die Scheiße doch da gewesen. Genau darum ging es. Die Leute in einer permanenten Angst vor der Arbeitslosigkeit zu halten. Weil wenn du nicht permanent Angst davor hast, dass du eventuell deinen beschissenen Job loswerden könntest und dann plötzlich überhaupt nichts mehr zum Überleben hast, dann könntest du ja auf die Idee kommen, dich gegen unwürdige Behandlung deines Sklavenhalters zu wehren. Nein, das geht ja gar nicht. Wir wollen, dass die Leute in permanenter Angst leben. So, ne? Dafür ist der ganze Hartz-Scheiß doch da gewesen. Für nichts anderes. Na, und das hat die Sipperde bis heute irgendwie noch nicht begriffen. Dass das aber nun inzwischen genügend Leuten auch aufgefallen ist, dass diese ganze Sanktionsscheiße, diese ganze Hartz-IV-Scheiße, dass die eigentlich alles große Verarsche ist. Dass da überhaupt nichts ehrlich dran ist. Also ich meine, hallo? Würden beispielsweise Kosten für Mieter und Unterkunft gekürzt, verunsichere das die Menschen unnötig und sei gerade in Ballungsräumen mit angespanntem Wohnungsmarkt zu viel der Härte. Ja, Entschuldigung, Dann wäre es jetzt mal ein guter Zeitpunkt, Herr Heil, wenn Sie dann mal hingingen und einen Gesetzentwurf schröben, in dem drinnen steht, dass zum Beispiel die Scheiße, die ja real praktiziert wird, dass Personen unter 27 alles weggenommen werden kann. Haben dürfen sie ja sowieso nichts, mal davon abgesehen, die unter 27-Jährigen, die Hartz IV kriegen, die vorher noch irgendwas an Besitz hatten, denen wurde ja, bevor sie irgendwas bekamen, sowieso aufgegeben, dass sie alles an Besitz irgendwie in Geld gemacht haben dürfen und dann verbraten zu haben haben. Und denen wird alles weggenommen. Inwiefern gar nichts zu zahlen mit einer Würde des Menschen vereinbar ist, ist leider aus dem BFFG noch kein Urteil rausgefallen. Es würde mich bei Gelegenheit auch interessieren, wie man das dann irgendwie zusammenfantasiert kriegt. Aber hey, daneben plädierte der Minister für eine längere Bezugsdauer des Sklavengeldes für langjährige Beitragszahler. Blablabla, blablabla. So, Grundschalzer, Montag kurz nach Mitternacht, Zeitungsbericht, Finanzminister Schäuble hinterfragt Grundsteuerregelung. Nach Informationen in einer Zeitung will der SPD-Politiker die Grundsteuer künftig für jede Wohnung individuell erheben, was dann die nicht ganz unberechtigte Frage ergibt, wie das denn ermittelt werden soll. Gibt es da irgendwo Personal? Nachdem wir der heiligen schwarze Null huldigen. Nein. Oder anders ausgedrückt, tolle Idee, Herr Schäuble. Kommen Sie wieder, wenn Sie was haben, womit Sie das umsetzen können. Bankerhauptung, Verantwortung bei Bankenschieflagen. Montag im Bundestag. Durch die verschiedenen Maßnahmen zur Entwicklung der Europäischen Bankenunion wurden die geeigneten Werkzeuge geschaffen, in einer Bankenschieflage Eigentümer und Gläubiger in die Verantwortung zu nehmen, behauptet die Bundesregierung in ihrer Antwort auf eine kleine Anfrage der FIDIP. Die erfragen wollte, ob die Steuerzahler künftig nicht mehr bei Bankenpleiten haften müssten. Bla 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 bla. Die Regierung behauptet, es sei jetzt alles großartig. Belegt das natürlich mit gar nichts. Und insbesondere, wenn die Regierung dann mal auf den Tisch legte, wie denn die genauen Berechnungen aussehen, wenn, sagen wir mal, die Deutsche Bank implodiert. Dann würde die Regierung zugeben müssen, ja, dann haben wir ein Problem. Ja, ach. Pumpel? Insofern, next. Merten, Grundsteuerreform, Regierung rechnet mit leicht höheren Mieten. Das ist dann Montag 17 Uhr gewesen. Das Bundesfinanzministerium rechnet in gefragten Wohngegenden mit etwas höheren Belastungen für Mieter durch die geplante Grundsteuerreform. Dabei gehe es im Schnitt um einen mittleren zweistelligen Eurobetrag mehr im Jahr, hieß es in Regierungskreisen. So, also zu gut Deutsch, die Grundsteuerneuberechnung, die ja das BFFG vorgegeben hat, nachdem die Grundsteuerberechnungsgrundlage im neuesten Fall irgendwo aus den 1960er Jahren stammte, im älteren Fall aus den 1930er Jahren stammte und sehr offensichtlich nicht mehr der aktuellen Aktualität entspricht, weil wenn du über 50 Jahre alte Grundlagen unter eine Steuerberechnung drunter tackerst, ja, also damals war das mit der elektronischen Datenverarbeitung noch nicht hip. Na, und jetzt kommt da also raus, so, ja, also mit der Neuberechnung da, das wird die Mieter kosten. Ja, natürlich kostet das die Mieter. Glaubt denn irgendwer, dass ein Vermieter Geld drauflegt? Weil dann hätte ich noch günstig ein paar Brücken hier hinten. Da, wobei, nee, da ist gerade keiner. Da hinten. Da eine Brücke eben. Gegen geringe Gebühr abzugeben. Däh. Next. Glasfahrtistik. Dienstag im Bundestag. Deutschlandweit verfügen 8,5% der Haushalte über einen direkten Glasfaseranschluss. Für die Anschluss, also Fiber to the Building oder Home? Ja, ich zum Beispiel. Wobei, Gerüchten zufolge könnte es auch das Building nebenan sein. Wie auch immer, es kommen 93,5 Mbit, stand heute. Außer Wand. Und 10 hoch, die auch 38 hätten sein können. Geht aus der Antwort der Bundesregierung auf eine kleine Anfrage der FIDIP-Fraktion hervor. Wenn die Regierung weiter schreibt, würden zugleich schrittweise die HFC-Kabelnetze über die Ertüchtigung mit dem Standard DOCSIS 3.1 perspektivisch Gigabit fähig. In der Antwort heißt das weiter, die Bundesregierung unterstütze bei dem Bundesförderprogramm die Gebietskörperschaften in den einzelnen Ländern beim Breitbandausbau. Seit dem Relaunch des Förderprogramms am 1. August 2018 werde ausschließlich der Ausbau von Glasfaserverbindungen bis ins Gebäude gefördert. Bla 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 bla. Ich meine, dass eine Kandisbunzlerin, die schon vor Jahren was von 50 Mbit Minimum im Jahre 2017 gefaselt hat, da nicht so richtig geil glaubwürdig ist, wenn man dann mal mit der Realität vergleicht, auf die Idee könnte man eventuell, ich weiß auch nicht wie, kommen. Insofern eben, ja. Dann Dienstag gab es einen A20-Teil. Bundesverwaltungsgericht, A20-Planung war rechtswidrig. Der Bau der Autobahn 20 in Schleswig-Holstein verzögert sich weiter. Das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig erklärte den sogenannten Planfeststellungsbeschluss für ein Teilstück von der A7 bis Wittenborn nahe Bad Segeberg für rechtswidrig und nicht vollziehbar. Die Richter hegen vor allem wasser- und artenschutzrechtliche Bedenken. Geklagt hatte die Umweltverbände Bund und NABU. Das Landesverkehrsministerium in Kiel hat aber die Chance, die Mängel im ergänzenden Planungen abzustellen. Wie lange das dauern wird, ist allerdings offen. Vor allen Dingen, wenn sie jetzt erst anfangen müssen zu planen, dann ist die Wahrscheinlichkeit relativ gering, dass das übermorgen fertig ist. Aber ja, es gibt hier nichts zu sehen, gehen Sie weiter. Dann Dienstag, 13 Uhr, SPD-Bundestagsabgeordneter Bülow verlässt die Partei. Er begründete dies in Berlin mit dem vergeblichen Kampf gegen eine Entsozialdemokratisierung der Partei sowie anhaltende Orientierungslosigkeit der Spezialdemokraten. Sein Parlamentsmandat wolle er aber behalten. Bülow war Gründungsmitglied der parteiübergreifenden Aufstehenbewegung, die von linken Fraktionschefin Wagenknecht mit ins Leben gerufen wurde und 26 Jahre Mitglied in der SPD. Die nicht ganz unberechtigte Frage, warum ihm erst jetzt auffällt, dass die SPD mit sozial und demokratisch nur noch sehr am Rande was zu tun hat, ist eine berechtigte solche. Aber, wie war das? Sie haben ihn wohl tatsächlich hart ausgrenzen wollen. Und irgendwie ist ihm dann doch aufgefallen, dass es da doch irgendwie nicht so geil ist. Ja, Herr Bülow, das hätte Ihnen beim besten Willen schon vor vielen, vielen Jahren aufgefallen sein können. Schade, dass Sie so lange gebraucht haben, zu dieser Erkenntnis zu gelangen. Aber ja, herzlich willkommen. So, dann gibt's eine Mietjobzahl. Mittwoch im Bemistag. Ende Dezember 2017 gab es in Deutschland 1,3 Millionen sogenannter Mit-I-Jobber. Also Beschäftigte mit einem Bruttomonatsverdienst von mehr als 450 bis 850 Euro. Insgesamt verdienten 3,4 Millionen Menschen weniger als 1.300 Euro brutto im Monat. Nein, bekamen. Verdient hätten, also was wer verdient hat. Entschuldigung, irgendwelche Vorstände und irgendwelche Politikerkabratzen kriegen auch verdammt viel Geld. Dass sie das verdient haben, ist gegebenenfalls im Einzelfall nachzuweisen. Geht aus der Antwort der Bimbis-Regierung auf eine kleine Anfrage der Linken-Fraktion hervor. In der Antwort heißt es weiter, dass der Anhebung der Verdienstgrenze von 850 auf 1.300 Euro für Mit-Jobber die Zahl der auf diese Weise von Spezialabgaben entlasteten Beschäftigten von 1,3 Millionen auf bis zu 3,5 Millionen Menschen steigen würde. Allerdings profitierten Sklaven mit einem Monatsverdienst zwischen 800 und 850 Euro am meisten von den ab 2019 geplanten Entlastungen, während der Entlastungsbetrag ab 850 Euro wieder absenke. Beim Verdienst von 850 Euro beträgt er laut Regierung monatlich noch 23 Euro. Heubo. So, Seehofer fordert von Moscheen nämlich mehr Unabhängigkeit, weil es war mal wieder Islamkonferenz und nachdem der Seehofer erst verkündet hat, der Seehofer gehört ja bekanntlich nicht zu Deutschland, der Islam gehöre ja gar nicht zu Deutschland, hat er sich dann nicht entblödet, tatsächlich die Islamkonferenz noch mit Anforderungen zu belegen, wozu mir so spontan einfällt, warum sollte irgendjemand dem Seehörster zuhören? Das springt mich jetzt nicht akut an. Langsam dämmert es genug, dass ich gleich mal versuchen kann, im unbeleuchteten Bereich rumzulaufen. Also Bundesinnenhörster, Hörster Seehörster, hat die islamischen Gemeinden in Deutschland aufgefordert, sich schrittweise von ausländischen Geldgebern zu lösen. Die Moscheegemeinden sollten nicht nur Organisationen und Finanzierung weitgehend selbst stemmen, sondern auch die Ausbildung von Predigern, sagte der CSU-Politiker bei der Eröffnung der Deutschen Islamkonferenz. So eine Forderung, Herr Seehörster, würde ich von Ihnen auch gerne gegenüber der katholibanischen Organisationen sehen wollen. Die werden nämlich auch organisiert, gefördert, gebildet von Organisationen aus dem ganz weit Ausland. Oder, Herr Seehörster, erklären Sie mir, inwiefern der Vatikan Teil Deutschlands sei. Der liegt noch nicht mal mehr auf dem Staatsgebiet Deutschlands. Aber der wird ja aus dem Ausland. Ja, das könnte was damit zu tun haben, dass es Regionen gibt auf dieser Erde, wo ein paar mehr Personen an diesen Islam glauben, die es dann auch meinen, übernehmen zu dürfen, anderen Leuten Organisationen aufzuhelfen. Ob die das wollen, weiß ich nicht. Aber ja. Wer die Finanzierung konkret sichergestellt werden sollte, sagte sie, hörst du nämlich nicht. Kündigte an, bestehende Förderprogramme für Integrationsprojekte der Moscheegemeinden würden ausgebaut. Ja, und dann hat er noch irgendwo fallen gelassen. Ja, aber also der Islam gehöre ja nicht zu Deutschland, aber die Personen, die an den glaubten, gehörten ja irgendwie dann doch. Also, geh weg. Warum ist der Seehörster eigentlich immer noch da? Warum hat noch niemand den Seehörster entsorgt? Der hat da nun wirklich nichts zu suchen. Er ist zu inkompetent, er ist zu bescheuert. Der gehört weg. Wenn es ihr mich fragt, aber mich fragt ja keiner. Next. Beratest wer? It is 7:25. Jawohl. Donnerstag, 9 Uhr im Bimbestag. Das Kriegsministerium hat eine Fachaufsichtvergabe der Bimbeswehr über alle Beschaffungsstellen des Ministeriums eingerichtet und die Anforderungen in der zentralen Dienstvorschrift zur Inanspruchnahme externer Beratungs- und Unterstützungsleistungen betont, teilt die Bimbes-Regierung in ihrer Antwort auf eine kleine Anfrage der Nazi-Fraktion mit. Zudem sei die Vergabe in einem neuen Referat zentralisiert worden, um die Einhaltung von Qualitätsstandards sicherzustellen. Hat auch irgendwer schon mal nachgeguckt, ob das Ministerium selber sich an die Dienstvorschriften hält? Ich möchte wetten, nein. Und wenn mal irgendwer nachgucken würde, würde die Antwort auf die Frage auch nein lauten. Ich weiß auch nicht, wie ich auf diese völlig abwegige Idee komme, dass das Ministerium sich doch nicht an seine eigenen Regeln halten könnte. Der Bundesrechnungshof habe der Regierung in einem Schreiben vom 31. Oktober dieses Jahres mitgeteilt, dass die ergriffenen Maßnahmen geeignet seien, um einen ordnungsgemäßen, wirtschaftlichen, transparenten Einsatz von externen Beratern in der Bundeswehrmacht künftig zu gewährleisten. Wenn man sich denn dran hielte. Das sahen sie nur nicht, weil wenn sie das sahen würden, dann könnte man ja mal nachgucken, ob sie sich denn dran halten. Was sie nämlich nicht tun. Beziehungsweise, was sie gefälligst zu beweisen haben, dass sie tun, wenn sie behaupten, das zu tun. Na? Es ist so aus der Kategorie, sie sagen es nicht offensichtlich, aber wenn man mal genau hinguckt, sagen sie auch nicht, dass sie sich dran halten. Was ja dann schon, also ich meine, man könnte es ja einfach mal betonen. Ja, wir haben da Regeln und wir halten uns an die Regeln. Ja, weil ansonsten ist die Aussage, ja, wir haben da auf dem Papier irgendwo was stehen. Ja, das ist ja schön, dass sie auf dem Papier was stehen haben. Hab da auch ein Papier, da steht drauf, es ist sonnig. Das Wetter hält sich nicht dran. Ist mir egal, ich hab's auf Papier geschrieben, was muss rein. Na, also die. Next ist die Innenwehrmacht. Donnerstag im Bundestag. Einsätze im Inland im dritten Quartal. Insgesamt 91 Unterstützungsleistungen im Inland im dritten Jahresquartal 2018. Im Rahmen der Amtshilfe nach Artikel 35 des Grundgesetzes teilt die Bundesregierung in ihrer Antwort auf eine kleine Anfrage der Linken-Fraktion mit. 7 Anträge auf Amtshilfe seien abgelehnt worden. Warum? Steht da nicht. 10 Anträge von Antragstellern zurückgezogen worden. Warum? Steht da nicht. Zudem seien eine Unterstützungsleistung für Veranstaltungen Dritter von der Bundeswehrmacht im dritten Jahresquartal geleistet worden. Was ist das? Also, die Bundeswehr wird tatsächlich im Innern eingesetzt. Und das nicht in bedauerlichen Einzelfällen, sondern durchaus so 91 Mal im Quartal. Also, alles Einzelfälle. Offensichtlich ja nicht Einzelfälle, weil also 91 ist ja dann doch so von der Anzahl her schon ein bisschen höher, als dass man dann noch argumentieren kann, ja, aber das sind ja nur Einzelne. Ja, 91 Einzelne, um genau zu sein. Das sind ungefähr 90 mehr als Einzel nahelegt. So, Bilderung. Donnerstag, 12 Uhr, Bundestag beschloss Grundgesetzänderung. Und zwar Bildungspakt, bla bla, das nämlich der Bund tatsächlich Geld geben darf für Bildungsdingsbums, weil der Bund hat ja Geld und weiß nicht, wohin damit. Und die Länder haben kein Geld, haben aber den Auftrag, sich um Bildung zu kümmern und können das aber nicht, weil sie haben halt kein Geld. So, ne? Insofern im Jahr. Das ist ja schön. Und da gab es jetzt also eine Grundgesetzänderung, die da nötig wurde, weil ja nach dem Föderalismus Änderungsblabla von, fragt mich nicht, ist auch schon Jahre her, wo Bund und Länder sich die Regel auferlegt haben, dass die Länder alleine für Bildung zuständig sind und der Bund ja sich komplett rauszuhalten hätte, stellt sich raus, das war eine doofe Idee, weil wenn der Bund Geld hat und nicht weiß, wohin damit. Start of Civil Twilight, 729. Und die Länder kein Geld haben, aber wir dringend welches bräuchten, dann ist das in der Tat nicht so richtig geil. By the way, ich habe hier einen neuen Signalton selektiert. Ich weiß noch nicht, ob ich mit dem glücklich bin. Ah, also ja, jetzt gibt's da, also gab es da eine Abstimmung im Bundestag und die ging mit einer Mehrheit dafür aus. Und da haben sogar nicht Regierungsmitglieder dafür gestimmt. Logisch, weil eine Zweidrittelmehrheit zur Grundgesetzänderung, das hätte die Regierung ja nicht alleine hingekriegt. Insofern im Ja. Kling, Civil Twilight Morning Starts 7:29, ends 8:10. Ja, oder 12. Je nachdem, wen du fragst. By the way, it is 7:30. So, dann auch von gestern Datenkälber. Es ist ein neuer Datenschutzbeauftragter gewählt worden, Ulrich Kälber. Der hätte wohl irgendwie Ahnung von IT. Ja, Gott, keine Ahnung, ich kenne den nicht. Ich kenne nur seine Vorgängerin, die Bundesbeauftragte für Daten, die in der Öffentlichkeit praktisch nicht stattgefunden hat. Frau Voßhoff, die nur noch mal fürs Gedächtnis ja auch Vorratsdatenspeicherung geil fand. Insofern eine hochqualifizierte Person für das Amt der Beauftragten für Daten. Was? Schutz? Nee. Ja, also insofern im Ja. Das gucke ich mir an und sage, okay. Ja, da gibt's dann also ab Januar war es, glaube ich, irgendwie dann einen neuen Bundesbeauftragten für Daten. Mal gucken, ob der mehr mit dem Schutz derselben am Hut hat. Oder ob er als Unionsdödel, der er ja auch ist, dann doch wieder mehr Überwachung fordert. Das werden wir abwarten müssen. Aber wie gesagt, seine Vorgängerin hat da schon eine sehr niedrige Hürde hingelegt, die zu überspringen nicht so gigantisch schwer sein dürfte. So, kommen wir in der Wirtschaft an. Da hätten wir als erstes mal den Bahnsichtsrat. Freitag 20 Uhr, Deutsche Bahnaufsichtsrat fordert rasche Beseitigung von Betriebsmängeln. Also auch dem Aufsichtsrat wurde dann mal aufgefallen, dass in der Presse ja die Meldung rumschwirrte, dass irgendwie nur 20% der ICE-Züge überhaupt ohne Fehler existierten. Ja, das ist ja schön. Ja, der Aufsichtsrat hat jetzt beschlossen, man fände es gut, wenn mal irgendwer irgendwas dagegen tun würde, dass so viele ICEs nicht so richtig geil funktionieren. Zu mir dann auch noch einfällt, ja, schön, dass auch dem Aufsichtsrat auffällt, dass es vielleicht mal eine gute Idee wäre, irgendwas zu tun. Der Aufsichtsrat dann wohl auch konkrete Maßnahmen dann veranlassen lassen wird. Also die in den kommenden Jahren seien dafür Ausgaben auf Rekordniveau geplant. 3 Euro? Weil bisher haben sie ja offensichtlich nicht so gigantisch viel ausgegeben. Rekordniveau, Rekord im Vergleich zu was? Zu dem gar nichts, was sie bisher zahlen? Das ist jetzt nicht schwer, ne? So. Dann ist Sklavenhebung. Samstag 14 Uhr. Sklavenhalter für Anhebung der 450-Euro-Grenze für Minijobs. Das ist der Augenblick, wo ich mich frage, so Moment, da ist doch ein Haken bei. Die wollen mehr Leute noch mehr ausbeuten. Auch den Sklavenhaltern ist aufgefallen, dass die Leute mit weniger als 450 Euro ausbeuten nicht so richtig geil ist, weil das keiner freiwillig macht. Ja, aber dafür haben wir doch Hartz IV. Die Leute müssen auch gar nicht mehr freiwillig. Sie werden freiwillig gezwungen, entweder von gar nichts zu leben oder sich ausbeuten zu lassen. Na, also, Die Arbeitgeber befürworten eine Anhebung der Einkommensgrenze für Minijobs von derzeit 450 Euro im Monat. Und da ihre Arbeitszeit ungewollt zu reduzieren, könnten Minijobber damit an allgemeinen Gehaltssteigerungen durch einen höheren Verdienst teilhaben. Also in der Stellungnahme der BIMES, Vereinigung der Sklavenhalterverbände, für eine Bundestagsanhörung am Montag. Ja, also mir ist nicht so richtig klar, was deren Endgame ist, aber das ist mir an ganz vielen Stellen nicht klar. Insofern, ja, next, Festende. Dienstag 12 Uhr, Atomkraft aus für Fos-en-Alme 2020. Das älteste französische Atomkraftwerk in Fos-en-Alme wird im Sommer 2020 geschlossen, kündigte Frankreichs Präsident Macron bei der Vorstellung eines 10-Jahres-Plans zur Energiewende in Paris an. Es gibt eine Energiewende in Paris? Nur in Paris, der Rest von Frankreich bleibt bei Atomkraft. Entschuldigung, der war zu einfach. Deutschland verlangt die Abschaltung des pannenanfälligen Kernkraftwerks schon lange. Wie Macron in Paris weiter bekannt gab, sollen 14 der 58 französischen Reaktoren stillgelegt werden, und zwar bis zum Jahr 2035. Dadurch soll der Anteil der nuklearen Energie in Frankreich von 75 auf 50% gesenkt werden. Um die Energieversorgung dennoch aufrechtzuerhalten, will Macron unter anderem die Zahl der Verbindungsleitungen zu Nachbarstaaten erhöhen. Man könnte ja auch einfach mal Erneuerbare fördern, aber das wäre zu einfach, ne? Also, ja, da ist mir nicht so richtig klar, ob dem klar ist, dass Strom nicht aus der Wand kommt. Aber, Dann Mittwoch, 11 Uhr, Beamteil. Verfassungsgericht, Kürzung der Beamtenbesoldung, nur in Ausnahmen zulässig. Das Bundesverfassungsgericht hat nämlich eine Kürzung der Beamtenbesoldung in Baden-Württemberg für nichtig erklärt. Das Land hatte die Bezahlung für einen Teil der Beamten und Richter deutlich abgesenkt und dies mit Schwarzwingen begründet. Die Karlsruher Richter erklärten dazu, Beamte seien nicht dazu verpflichtet, stärker als andere zur Konsolidierung öffentlicher Haushalte beizutragen. Eine Einschränkung der Besoldung komme nur in Ausnahmesituationen in Frage. Und als Teil eines umfassenden Sparkonzepts. Ein solches Konzept fehle jedoch in Baden-Württemberg, in ähnlich gelagerten Fällen aus Niedersachsen und dem Saarland, die ebenfalls das Bundesverfassungsgericht vorliegen, stehen die Entscheidung noch aus. Na, wir müssen sparen, koste es, was es wolle. Hey, Beamte, ihr kriegt kein Geld. So, ihr spart jetzt. Ja, sagt das Bundesverfassungsgericht, so nicht. Quatsch. Dann Tarifistik. Angeblich hätte das Statistikamt nämlich mal wieder eine Tarifverdienstverstiegen stärker als die Inflationsmeldung fallen gelassen. Die ist mir allerdings nur bei Online-Webseite eines Magazins in die Griffe gefallen. Insofern weiß ich nicht. Also man davon abgesehen, es liest sich auch irgendwie Bullshit. Arbeiter und Angestellte mit Tarifvertrag haben im Schnitt mehr im Geldbeutel. Denn im dritten Quartal 2018 sind ihre Gehälter stärker gestiegen als die Inflation. Sie meinen die 2,1%, die Inflation ja ausmacht, da wären Tarifgelder drüber geblieben. Das gilt jetzt aber nur, wenn sie Sonderzahlungen mit einrechnen. Mhm. Ja, aber wenn man die Sonderzahlungen nie mit einrechnet, ist die Zahl auch immer noch mehr. I highly doubt that. Mal davon abgesehen, I doubt that that's the reality. Einschließlich Sonderzahlungen wie Urlaubs- und Weihnachtsgeld standen durchschnittlich 3,7% mehr auf dem Gehaltszettel als im Jahr zuvor. Wie das Statische Bundesamt behauptet, seit Beginn der Statistik 2012 gab es nur einmal ein größeres Plus und zwar im Frühjahr 2017 mit 3,8%. Ohne Sonderzahlungen war das Plus im dritten Quartal immer noch 2,7%. Gegenüber was? Vorquartal? Vorjahr? Vorjahr 1000? Also, da ist mein Bullshit-Detektor angesprungen und hat gesagt so, irgendwie glaube ich das da nicht. Ich kann nicht genau mit dem Finger drauf zeigen, wo die Statistik so ganz offensichtlich gelogen ist. Aber I highly doubt that that's accurate. Allerdings gibt es bei den Steigerungsraten erhebliche Unterschiede zwischen einzelnen Wirtschaftszweigen. Durchschnittlich erhöhten sich die monatlichen Tarifverdienste im dritten Quartal etwa in der Wasserversorgung plus 7,6%, im Bereich Kunst und Unterhaltung plus 5,5%. Moment, wie viele Kunst- und Unterhaltungstarifangestellte gibt es denn? Moment, mein Bullshit-Detektor sagt, da haben sie gerade irgendwo den einzelnen Tarifvertrag irgendwo ausgegraben und der ist neu erstellt worden. Das ist keine Steigerung, das ist Bullshit. Also deswegen eben, ja, also wenn das die Datengrundlage ist, ist mir auch klar, warum sie da auf gigantische Zahlen kommen, die so offensichtlich nichts mit der Realität zu tun haben, wie sie bei mir passiert. Dann ist natürlich auch wieder eine Arbeitslügenzahl erlassen worden. Der Herbstaufschwung hat die Zahl der Arbeitslügen in Deutschland im November auf blabla Millionen sinken lassen. Der niedrigste Wert seit Beginn der Zählung durch die Bundesagentur für Sklaven, wie die Behörde in Nürnberg mitteilte, ging die Arbeitslosenquote um blabla Punkte auf blabla Prozent zurück. Im Vergleich zum Oktober sank die Zahl der Jobsucher um 18.000, gegenüber dem Vorjahresmonat nahm sie um 182.000 ab. Vormonat interessiert mich nicht. Vorjahr, mal davon abgesehen, ja, aber diejenigen, die keine Arbeit haben, aber offiziell nicht als arbeitslos gelten, ist immer noch 3, bla bla Millionen. So, und dann gab es gestern wegen Geldwäscheverdacht eine Razzia bei der Deutschen Bank. Staatsanwaltschaft Frankfurt und Bundeskriminalamt erklärten, es wurden 6 Objekte in Frankfurt, Escherborn und Großumstadt durchgesucht. Etwa 170 Beamte seien im Einsatz der Ermittlungen, wurden den Angaben zufolge durch eine Auswertung der Panama Papers ausgelöst und richten sich gegen mehrere Sklaven, Mitarbeiter. Es bestehe der Verdacht, dass die Deutsche Bank Kunden bei der Gründung von Offshore-Gesellschaften in Steuerparadiesen geholfen hat und die Gelder aus Straftaten auf Konten der Bank transferiert wurden. Über eine Gesellschaft mit Sitz auf den britischen Jungferninseln sollen allein 2016 mehr als 900 Kunden mit einem Geschäftsvolumen von 311 Millionen Euro betreut worden sein. Aber es wurden natürlich sämtliche Steuern völlig korrekt abgerechnet. Nicht wahr? Es ist ja völlig unvorstellbar, dass eine Bank Steuern hinterzogen haben könnte. Und an Cum-Cum und Cum-Ex, da denken sie besser gar nicht dran, weil sonst fällt ihnen auf, dass da auch noch Steuern nicht nur hinterzogen, sondern auch noch nicht gezahlte Steuern zurückgezahlt wurden. Sonst könnte ihnen mal irgendwas auffallen. Na, aber ja. So, wo sind wir eigentlich? Zeitlich 32. Ja, Augendock 8.45 Uhr. Warum warnst du mich jetzt? Ach ja. Eine Stunde 10 Minuten. Eine Stunde 5 Minuten. Ja, passt schon. So. Gut, dann kommen wir auch in der... Ich hatte gesagt, mehr als 30, ne? Ja, mehr als 30. Kommen wir in der Musikecke an mit dem... Da habe ich ein bisschen umsortieren müssen, weil der Herr Franti passte wirklich nicht hin. Mit dem 2015er PR22 Stück, dem 26. The Kids in the Dark, 3 Minuten 43 ist das dann lang. Und dann gibt es vom Küppersbusch... das kann eigentlich fast nur der 19. gewesen sein. 11. den Küppersbusch zu März in 3 Minuten 23 auf und in die Ohren. Und dann sage ich danke fürs Anhören, fürs Runterladen, weniger fürs Streamen. Für den Fall, dass ihr überkommt und irgendeine Form von Reaktion auf irgendwas, was ich hier von mir gelabert habe, in meine Richtung loswerden wollen würdet, lade ich euch herzlich dazu ein, das in meine Richtung zu kommunizieren, indem ihr zum Beispiel einen Tweet at Kompott, eine Mail an kompiblog@gmail.com oder einen Kommentar am kompiblog.de und dem Eintrag zu Kompott. Sunrise in 30 Minuten, 680 Teil 2 einstellen dürftet. So. Und dann wünsche ich euch viel Spaß mit der Musik und dem Outro und bis zum nächsten Mal, wenn da nichts dazwischen kommt.
Im Gegensatz zu den USA beispielsweise sieht man in Deutschland gehobenen Wohlstand oder gar Reichtum bei Politikern eher zwiespältig. Vor genau diesem Problem steht der Kandidat für den CDU-Parteivorsitz, Friedrich Merz. Der bestätigte gestern in einem Interview, dass er ein Jahresgehalt von 1 Million Euro brutto hat und zieht Kritik auf sich, weil er sich damit noch zur gehobenen Mittelklasse zählt. Die Chefin der Linkspartei Katja Kipping sagte dazu, Merz verhöhnt die Menschen im hart arbeitenden Niedriglohnbereich und es fällt ihm nicht mal auf.
Eins ist klar. Der Montagskommentar mit Friedrich Küppersbusch.
Schönen guten Morgen, Herr Küppersbusch.
Hallo, guten Morgen.
Hat Friedrich Merz mit dieser Selbsteinschätzung, nämlich noch zur Mittelschicht zu zählen, eine gute Figur gemacht?
Ne, er hat einfach Unrecht. Das werden jetzt alle möglichen Quellen zitiert. Das Institut der Wirtschaft arbeitgebernah, also eher so die Fraktion, der sich Friedrich Merz politisch auch verortet hat, sagt, der relativ Reiche in Deutschland beginnt bei einem Monatseinkommen von 9.230 Euro, also im Jahr 110.000 Euro. Da verdient Merz nach eigener Auskunft das Zehnfache. Das Deutsche Institut der Wirtschaft sagt, die obersten 10% haben ein Vermögen von 1 Million Euro. Ein Vermögen, also liegt auf der Bank. Nicht kriegen sie jedes Jahr dazu. Und ganz nüchtern neutral, das Statistische Bundesamt sagt, wir haben in Deutschland nur 19.000 Einkommensmillionäre. Das ist allerdings eine Zahl von 2014, weil es halt lange dauert, die Lohn- und Einkommenssteuerstatistik auszuwerten. 19.000 von 80 Millionen verdienen so viel wie Friedrich Merz und damit ist er natürlich die Diamantspitze der Nadel, der Stecknadel im Heuhaufen von uns 80 Millionen, die mehrheitlich doch knapp darunter liegen.
Welche Konsequenzen hat denn das jetzt für das Rennen um den Parteivorsitz?
Na, nur gute. Erstens wird Friedrich Merz mal ein ernstes Wort mit der Firma Gauli Advisors sprechen. Die hat er geheuert, um seine, ja, seinen innerparteilichen Wahlkampf zu betreuen. Und die hätte ihm einen Satz auf den Zettel schreiben müssen, der so eine milde Version von Donald Trump ist. Ja, ich verdiene ein Schweinegeld und ich habe jeden Cent verdient. Also wenn man damit raus muss und, ja, es ist selbst die Bild-Zeitung, die ja nicht in dem Verdacht steht, gegen seine CDU-Kandidatur zu arbeiten, wenn die Frage stellt, und da kam es ja schließlich her aus einem Talk, Internet-Talk der Bild-Zeitung und anschließend der Bild am Sonntag gestern. Das ist sehr erwartbar und da muss man einen selbstbewussten Auftritt hinlegen und nicht so ein Gestotter, wie es der Spiegel genannt hat, oder herumdrucksen. Und die andere Folge ist, auf einmal werden Argumente relevant, das konnte man gestern bei der Gesprächssendung von Anne Will sehen, die bisher einfach nur Gähner und langweilig waren. Gestern sagte Manuela Schwesig, die Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern, hey, Friedrich Merz, was ist denn mit kostenfreier Kita, was ist mit höherer Rente, was ist mit dem Kampf gegen Steuerbetrug, was ist mit dem Bau von mehr Bahnhöfen in der Fläche, mehr Hebammen auf dem Land, bessere Netzabdeckung auf dem Land, und dazu nickte, so notiert die Süddeutsche Zeitung, Friedrich Merz dann immer. In diese Schwierigkeit, in Kalamität hat er sich selber reinmanövriert, statt zu sagen, jawohl, in diesem Land kann jeder Millionär werden, guckt mich an, sogar ich. Großer PR-Fehler.
Es kommentierte Friedrich Küppersbusch. Vielen Dank.
Eins ist klar. Der Kommentar. Nachzuhören auf radio1.de.